Der Italien Grand Prix war nicht das beste Rennen der Saison, so viel sei gesagt. Trotzdem gibt es schöne Themen, über die wir sprechen müssen. Max Verstappen Masterclass zum Beispiel. Absolut überzeugender Sieg, Rekordrunde im Qualifying. Auf jeden Fall eine Überraschung für uns, ja, müssen wir drüber sprechen. Genau wie über die Papaya Rules. Bei den McLaren-Piloten, ja, wurde hin und her getauscht heute nach einem Fehler an der Box. Die Experten sind sich uneins, ob das schlau oder weniger schlau war. Mal gucken, wie wir es sehen. Ja, ich bin selber gespannt. Natürlich müssen wir, wenn es um Italien geht, auch über Ferrari sprechen. Relativ unaufgeregte Vorstellung der beiden. Ganz gut ihre Sache gemacht, trotzdem waren einige schneller. Wir müssen über eine merkwürdige Strafe gegen Olli Bärmann sprechen und haben noch Themen zu anderen Fahrern im Gepäck auf jeden Fall. Auch um Isaac Hadjar wird's gehen. Ihr seid bei Im Kreisfahren, eurem Kanal für News, Hintergründe und Infos aus der Welt der Formel 1. Sebastian, legen wir los.
Auf geht's. Jo, dann reden wir doch als allererstes mal über Max Verstappen. Supermax hat man wieder zugeschlagen. Absolute Masterclass. Die wenigsten haben vor dem Wochenende irgendwie mit einem Sieg beziehungsweise einem Podium vielleicht auch gerechnet.
So ja, wahnsinnig
wir schon
gut.
Mal nicht. Wir schon mal nicht, ja. Und ja, es war ja eigentlich eher zu erwarten, dass die McLaren Doppelsieg sich holen. Lange hat es auch ausgeschaut, als ob Ferrari verdammt gut ausschaut. In allen Trainings waren die ja richtig, richtig schnell. Beim Qualifying hat es dann nicht mehr ganz so gereicht. Aber rollen wir das Ganze vielleicht mal auf. Max Verstappen am ersten Trainingstag war er richtig unzufrieden. Wie so oft im Red Bull hat er über massives Untersteuern geklagt. Dann haben sie den Trick 17 ausgepackt. Der war eigentlich gar nicht so spektakulär. Haben einfach mal den Heckflügel ein bisschen flacher gemacht. Dadurch war das Auto dann deutlich besser ausbalanciert. In den schnellen Kurven, davon gibt es aber ja nicht so viele in Monza, war das ein Problem. Aber mit dem Mega-Topspeed und ein bisschen Verstappen-Magie kann das natürlich Wunder wirken. Und so war es dann auch. Pole Position und dann ungefährdeter das Sieg im Ende. Im zweiten Training dann war es nämlich dann schon so weit. Dann haben sie nämlich diesen Notfall-Heckflügel ausgepackt. Den haben sie im Laufe der Saison nur einmal kurz getestet, ist bislang auch gar nicht zum Einsatz gekommen. Und dann ist aber aus der Not eine Tugend geworden und in der zweiten Trainingssitzung haben sie ihn dann eben schon getestet gehabt im Vergleich zur Standardversion. Hat gut funktioniert und am Samstag hat ihn auch Yuki Tsunoda bekommen. Also das sei auch gleich mal gesagt, Yuki Tsunoda, der hat ja wirklich nicht gut ausgeschaut im Rennen. Werden wir auch noch mal kurz ansprechen später, woran das denn lag. Aber darin schon mal nicht. So, schauen wir mal an den Start, Dave. Also es war ja in den ersten paar Runden vom Allerfeinsten. Ich mache mir immer Notizen, damit wir hier auch möglichst nicht Falsches sagen. Ich habe da so einen riesen Excel-Sheet und hau dann für jeden Fahrer, für jede Runde irgendwie so meine Notizen rein. Ich bin gar nicht mehr hinterhergekommen.
Fleißig.
Vorne direkt der Zweikampf zwischen Norris und Verstappen. Verstappen hat ihn dann mehr oder weniger ins Gras gedrängt. Norris dann aber eisenhart in der Kurve 1 in der Schikane dann gewesen. Verstappen musste weitgehend ist von der Strecke abgekommen, musste Ende der ersten Runde, das heißt musste, sein Team hat es ihm dringend empfohlen, die Position an Norris zurückgeben. Der alte Fuchs Verstappen hat es natürlich so gemacht, auf Startziel ihn vorbeigelassen, so dass er direkt wieder in Kurve 1 attackieren konnte. Da ist er noch nicht vorbeigekommen, aber dann kurz darauf, als das DRS dann offen war, da hat es nicht lange gedauert, dann war er wieder auf 1 und dann ist er auch schnell außen DRS draußen gewesen und Norris konnte erstmal nicht mitkommen. Bis zum Rennende eigentlich, da hat er dann irgendwann am Ende ein bisschen aufholen können, aber da war es dann auch schon vorbei. Rennende. Und damit ist eigentlich alles zu Verstappen gesagt. Also es war so clean, es war so stark von Verstappen natürlich mal wieder rausgefahren, wie zu besten Schumacher-Zeiten. Du hast sozusagen die eine Strategie, die funktionieren kann. Er setzt sie perfekt um. Und was ich ganz lustig fand am Schluss dann, so gegen Rennende, dann hat ihm Lambiase seinen Renningenieur ins Ohr geflüstert. Jetzt pass mal auf, du hast sozusagen all die harte Arbeit gemacht, jetzt fahr's einfach nach Hause. Und dann hat er gesagt, ich fahre trotzdem Vollgas, ne? Ist mir wurscht. Also
vielleicht nice and clean, full throttle oder so.
Ja, irgendwie sowas, ja. Also ich hab's mir tatsächlich aufgeschrieben hier. Er hat gesagt,
ist mir cool.
Nee, ich hab's tatsächlich doch nicht aufgeschrieben.
Ja, siehst du
mal. Er hat gesagt, nein, full risk, no risk, full push. Also kein Risiko, aber er pusht nochmal voll. Und Das andere, was natürlich lustig war, ist dann, als er nochmal die McLaren den Swap kommentiert hatte und dann tatsächlich immer gemeint hat, haha, nur weil er einen langsamen Stop hatte, haben die jetzt zurückgetauscht. Ja, dass ich so ein bisschen lustig gemacht über Norris im Speziellen, beziehungsweise über die McLaren Order. Wir sprechen dann eh nochmal gleich drüber.
Na, auf jeden
da
Fall.
Hat ihn dann aber sein Rennische gleich mal wieder eingefangen und sagt, hey, ich glaube, die wollen es einfach nur fair halten und du konzentrierst dich mal lieber auf sein Rennen. Ist immer sehr amüsant, den beiden irgendwie zuzuhören. Aber die wissen ja, wie es gemeint ist. Also
ja, ja. Spannend. Zwischen den Zeilen. Inzwischen den Zeilen kam schon durch, dass er sich da nie und nimmer auf sowas eingelassen
Nein,
hätte.
Nein, Verstappen ist nicht
gemacht. Wir hatten sowas ja mal mit Verstappen Perez wo war es, in Brasilien damals. Ja, ja, hat sich der gute Max so einer Anweisung widersetzt. Aber gut, darum soll es nicht gehen. Es war eine wirklich makellose Vorstellung des noch Weltmeisters auf jeden Fall. Und ich möchte besonders herausheben, die Kollegen bei Sky UK, wo ich ja immer gucke, die haben gestern nach dem Quali erstmal die Runde im Detail analysiert. Es war ja wirklich die schnellste Quali-Runde überhaupt aller Zeiten gemessen am Durchschnittstempo, ja. Also
richtig.
Bisher hatte Lewis Hamilton da den Rekord inne, der wurde ihm jetzt gestern genommen im Qualifying. Und zu diesem Anlass hat Alex Brundle, also der Sohn von Martin Brundle, dann die Pole-Runde nochmal komplett im Detail analysiert und die haben dann wirklich jede Kurve in Zeitlupe gezeigt. Und es war unfassbar, mit welcher Präzision Max Verstappen da jede einzelne Kurve genommen hat. Also da wirklich Zentimeter genau.
Zu Jitter-Vibes, ne? Wie 21 mit dem Unterschied.
Ja,
dass er
nur ohne den Unfall
genau,
dann am Ende. Ne? Aber wirklich krass, ne? Er hat wirklich bis zum letzten Zentimeter genau die Strecke ausgenutzt, da wo man über die Curbs rausfährt, ist er genau so weit rausgefahren, dass er eben nicht in den Kies kommt und alles halt mit wirklich Vollgas. Ne? So schnell, wie es eben das Auto hergegeben hat, also unglaubliche Präzision und ja, Full Push halt, ne?
Ja.
Volle Hingabe auf jeden Fall.
Fand
ich sehr, sehr imposant auf jeden Fall. Und ja, im Rennen ging es ja dann genauso weiter. Also das war der Max, wie wir ihn halt irgendwie kennen. Ja?
Super Max,
wenn es das Auto annähernd hergibt, ist er wie so ein Hai, der irgendwie Blut geleckt hat oder geschnüffelt und dann zieht er es einfach eiskalt durch. Man muss es klipp und klar sagen, die McLaren waren einfach chancenlos heute. Mhm. Ja? Das hat man dann auch gesehen. Lando Norris hat sich ja am Start gewehrt, hatte da auch kurzzeitig den Vorteil auf seiner Seite. Da dachte ich schon, ach cool, ja, dann fährt der Norris da jetzt vorne weg, hat noch einen Max Verstappen als Puffer. Charles Leclerc war ja da auch noch vor Oscar Piastri, darf man nicht vergessen. Die zwei haben sich es nämlich auch dreckig gegeben am Anfang. Also die Anfangsphase war wirklich brillant, aber Max Verstappen hat da sehr schnell für klare Verhältnisse gesorgt und ist dann einfach völlig humorlos wieder vorne weggefahren, hat seinen Vorsprung da einfach kontinuierlich ausgebaut, als wäre es nichts. Sehr, sehr imposante Leistung, ganz großes Tennis und ich glaube, es ist nicht zu viel gespoilert, wenn wir schon sagen, dass Max Verstappen bei den Fahrernoten sehr wahrscheinlich wieder eine doppelte 10 kassiert, oder?
Ja, davon kann ich jetzt eigentlich auch direkt schon mal ausgehen. Also das war ja eine makellose Leistung, ja. Und natürlich ist der Red Bull auch super gegangen, ja. Aber man sieht ja an Tsunoda, dass das noch nicht das Allheilmittel ist.
Mhm.
Und das ist halt die Kombination, ne? Also es ist jetzt sicherlich ein konkurrenzfähiges Auto gewesen, aber halt Verstappen kann es eben bändigen, Tsunoda nicht. Und dann kommt diese Extraklasse noch dazu und dann ist es halt nicht nur fehlerfrei, sondern auch verdammt schnell, hat der eine schnellste Runde nach der anderen rausgehauen, sowohl am Anfang als dann auch hinten im Rennen und es ist schon echt Wahnsinn, also das war schon zum Zungenschnalzen.
Driver of the Day, völlig zu Recht.
Absolut und dahinter war es aber auch sehr, sehr spannend, denn genauso wie sich Norris und Verstappen am Anfang gegeben haben, haben sich, wie du es jetzt auch schon gesagt hast, Leclerc und Piastri gegeben. Piastri natürlich wollte da idealerweise möglichst schnell an Norris rankommen und da die Lücke nicht aufreißen lassen. Da hat ihm Leclerc tatsächlich einen Strich durch die Rechnung gemacht und das auch wirklich sehr, sehr hart und mit dem Messer zwischen den Zähnen ist er da gefahren. Auch makellos, also wirklich Leclerc auch mit einer Tip-Top-Leistung heute. Trotzdem, als dann Piastri irgendwann vorbei war, dann konnte er natürlich nicht mehr mithalten. Dafür ist der McLaren einfach zu gut gegangen. Und es sollte aber trotzdem nochmal hinten raus so ein bisschen Leclerc das Zünglein an der Waage sein, denn McLaren hat sich dann entschieden, gegen ihn zu covern beim einzigen, aber sehr, sehr späten Pitstop. Wir erinnern uns, die McLarens sind dann hinten auf Soft nochmal gegangen und das war dann sozusagen die ja, der zweite große Gesprächsstoff. Und wir hätten uns vielleicht gewünscht, dass da ein bisschen mehr auf der Strecke passiert wäre. aber jetzt lassen wir vielleicht erstmal den lieben Kevo von, und Achtung, er heißt nicht mehr Overcut F1, sondern Kevo GP oder Kevo GP. Yes. Ist natürlich aber immer noch der gleiche Kevo und der wird jetzt uns ein bisschen seine Highlights darlegen.
Schauen wir mal.
War das wirklich die 25er-Saison oder war das ein Throwback in die 23er-Saison, wo Max Verstappen und Red Bull alles in Grund und Boden gefahren haben? So kam es mir auf jeden Fall vor. Richtig starke Leistung, auch wenn ich glaube, dass es streckenspezifisch war. Der McLaren, erinnern wir uns zurück ins letzte Jahr, war auf dieser Strecke auch nicht so gut wie auf anderen. Da können sie ihre Stärken nicht so richtig ausspielen. Ich glaube, in den nächsten Wochen werden wir wieder das gewohnte Bild sehen. Ja, Papaya Rules, muss man sagen, wurden auf jeden Fall gewahrt. Richtige Entscheidung im Endeffekt, weil Lando Norris konnte halt nichts für diesen schlechten Stop. Ja, die Reaktion von Max war schon sehr, sehr witzig und ich glaube, Max hätte das niemals gemacht wie Piastri, aber muss man sagen, GG, die beiden halten sich wirklich an die Regeln und innerhalb dieser Regeln war das die richtige Entscheidung. Von daher kann ich es vollkommen nachvollziehen, auch wenn es natürlich bitter war für Piastri. Ansonsten will ich noch erwähnen, die Strafe von Oli Bearman gegen Carlos Sainz, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich meine, Sainz war auf der Außenbahn und war noch nicht komplett vorbei, also hätte Bearman meiner Meinung nach das Recht gehabt, da dagegen zu halten, macht er und Sainz nimmt die Kurve, als ob Bearman gar nicht da ist und Bearman kriegt am Ende 10 Sekunden dafür. Also das kann ich nicht verstehen. Vielleicht so eine Art Konzessionsentscheidung nach den 10 Sekunden letzte Woche für Carlos Sainz gegen Liam Lawson in Sanford. I don't know. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Ich würde dem Grand Prix so eine 6,5 bis 7 von 10 geben, eher 6,5 wahrscheinlich, weil die Anfangsphase wirklich gut war, viele Duelle, aber dann hinten raus ist der Grand Prix leider abgeflacht. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Vielen Dank für die Einladung an die Jungs von Im Kreisfahren.
Ja, klare Kante, wie immer. Vielen Dank, mein Lieber, für deinen Beitrag. Tja.
Sprechen wir aber erstmal mit McLaren.
Wie sehen wir es?
Ja. Ja, also es war ja, hat man ja direkt bei Sky Deutschland war es auch so. Ich wette bei Sky UK, ich habe mir auch auf YouTube auf der Post-Race F1-Show auf dem offiziellen Channel auch noch viel dazu geschaut. War natürlich so eins der Gesprächsthemen überhaupt. Piastri und Norris, war das jetzt gerechtfertigt oder nicht? Hat sich McLaren da jetzt in den Nessel gesetzt? Haben sie Piastri benachteiligt, Lando bevorzugt? Oder was war da eigentlich los? Im Endeffekt können wir gleich mal Oscar Piastri selber zu Wort kommen lassen. Was hat der denn gesagt, Dave?
Naja, er hat eigentlich mehr oder weniger die Seite verteidigt, die die ganze Aktion durchaus als fair betrachtet haben. Er hat wörtlich gesagt, die Entscheidung wieder zu tauschen war im Grunde genommen fair. Lando war das ganze Wochenende schneller, er stand auf der Pole Position und ich habe kein Problem mit der Entscheidung, ja, aber wir werden natürlich nochmal drüber sprechen müssen und das ist im Prinzip ja schon wirklich in der Nutshell das, worum es geht, ja. Das Team hat so entschieden und da haben mehrere Faktoren eine Rolle gespielt. Der Defekt bei Lando Norris war aber explizit keiner dieser Faktoren. Das hat Andrea Stella sofort nach dem Rennen dann auch nochmal bestätigt.
In Sanford, ne? Genau.
Sanford meine ich doch, sorry. Was habe ich gesagt?
Nee, Defekt, aber du hast nicht gesagt von
Defekt.
Wo.
Ja, genau. Der Motorendefekt in Sanford, genau. Der war auf jeden Fall kein Grund dafür. Also man wollte, das Team wollte da Lando Norris nicht bevorzugen, nur weil er eben einen Defekt erlitten hat. Aber was da wohl eine Rolle gespielt hat, war zum Beispiel die Situation in Ungarn letztes Jahr. Da hat Oscar Piastri nämlich die bessere Position auf der Strecke unglücklich verloren und Lando Norris hat dann nach wirklich sehr, sehr langer Diskussion am Funk ihn dann tatsächlich nochmal vorbeigelassen. Es war der erste Sieg für Oscar Piastri damals auch noch. Aber das heute war mehr oder weniger so eine Art Revanche dafür damals. Heute ist ja Lando Norris unverschuldet auf der Strecke hinter Oscar Piastri gelandet und wir müssen es mal ein bisschen aufdröseln. Ja. Du hast gerade schon angedeutet, es gab vor dem Boxenstopp da auch schon eine Entscheidung und zwar hat das Team eben entschieden, Oscar Piastri als Ersten reinzuholen, obwohl er auf der Strecke hinter Lando Norris lag zu dem Zeitpunkt. Das ist eigentlich ungewöhnlich. Normalerweise gilt, wer vorne ist, kriegt die bessere Strategie. Die bessere Strategie wäre natürlich gewesen, als Erster reinzukommen. Aber das Team hat auch mit Lando Norris besprochen am Funk, ja, ob das für ihn okay ist. Und er hat gemeint, ja klar, ist kein Problem, solange es keinen Undercut gibt. Also er wollte sich absichern, dass das Team ihn dann nicht irgendwie reinreitet gegen seinen eigenen Teamkollegen. Das war alles geklärt. Er hat sich einverstanden eben erklärt, dass Oscar Piastri eben den besseren Zeitpunkt zum Stoppen kriegt, um eben sich gegen Leclerc zu verteidigen. Das ist gut gelaufen. Eine Runde später kam Leclerc dann selber eben an die Box und da hat's gehakt. Ja, links vorne der Akkuschrauber hat dann nicht ordentlich funktioniert.
Norris, ne? Jetzt hast du Leclerc gesagt, Norris. Dass Norris an die Box gekommen. Genau. Ja.
Siehst du mal.
Es ist schon spät, ja.
Lando Norris kam an die Box, genau. Und links vorne der Akkuschrauber hatte keinen Bock. Und der Mechaniker hat es auch erst gar nicht kapiert.
Ja,
ne?
Der andere hat ihn dann
drauf
so
gemacht. Ja. Und der andere so, ey, es ist noch nicht drauf. Und dann hat er nach zwei, drei Sekunden irgendwie dann nochmal angesetzt. Dann ging es aber
ja
insgesamt.
Was ja nochmal extra Zeit kostet, ne?
Ja, rund wie viel? Über vier Sekunden Standzeit. War eine ganze Menge Holz auf jeden Fall, dass der Lando Norris da verloren hat. Und dann kam er eben hinter Oscar Piastri auf der Strecke wieder raus. Und dann gingen die Diskussionen los, tauschen wir nicht, aber relativ schnell. Und ich denke, ich bin da auch bei Kevo und auch bei Oscar Piastri selber. Insgesamt denke ich, war es eine faire Entscheidung, dann den Platztausch vorzunehmen. Sie haben auch gesagt, Oscar, lasst den Lando vorbei bitte, aber ihr seid dann frei. Ja, ihr könnt danach frei fahren und gegeneinander kämpfen. Haben sie auch gemacht, aber hat sich dann nichts mehr ergeben.
Nee, es war ja auch relativ nah am Rennende dran und dann hat sich ja eigentlich auch gezeigt, ich weiß gar nicht, wie stark Piastri es noch drauf angelegt hat, aber man hat ja auch vorher schon gesehen, als Lando rausgekommen ist nach seinem vorletzten Boxenstopp, er hat sofort viele Zehntel aufgeholt auf Piastri. Der ist da richtig mit Blut im Bauch gefahren und ich glaube, es ist auf der einen Seite auch fair, was das ganze Wochenende angeht, weil tatsächlich das komplette Wochenende war Lando Norris besser als Oscar Piastri. War er ja sehr oft bis dann, keine Ahnung, Q3 zum Beispiel, ja, hat das dann oftmals nicht zusammenbekommen. Und im Rennen war dann Piastri dann oftmals dann plötzlich dann genauso da, wie er da sein musste. Ist halt so dieser Mr. Cool, ne, dieser Iceman, wie man auch so oft sagt. Aber aus dem Standpunkt auf jeden Fall zu vertreten und auch Andrea Stella hat es ja gesagt, man entscheidet da von Situation zu Situation. In dem Fall war es dann eben aufgrund dieser Ungarn-Geschichte, das war sozusagen ja auch das, was sie dann am Funk gesagt haben. Was Oscar Piastri übrigens am Funk dann gesagt hatte, wir haben gesagt, ein langsamer Pitstop ist einfach Teil des Rennens. Also verstehe ich nicht ganz, was sich hier geändert hat. Was sind denn jetzt überhaupt die Papaya-Regeln? Also will jetzt keine Fass aufmachen, aber das ist wahrscheinlich das, wo er dann gemeint hat oder worauf er sich bezogen hat, als er sagte, man möchte dann oder er will dann nochmal drüber reden am Schluss. Es scheint ja doch nicht einfach nur dann sozusagen das zu sein, dass man sich auf der Strecke nicht reinfährt, sondern ein bisschen mehr ist auch völlig okay. Man wird es halt so kommuniziert haben, wenn man einfach mal nach außen in Ruhe ist. Ich denke auch, dass das jetzt damit auch gegessen sein dürfte. Es wird sicherlich viele geben, die dann nochmal versuchen reinzustecheln und je nachdem, was jetzt in den nächsten Rennen passiert, wird es die Presse natürlich als gefundenes Fressen sehen. Aber ich denke, man sieht an den Reaktionen, dass das im Grunde kein großes Thema ist. Und man muss ja auch sagen, Lando Norris war auch super fair. Er hat ja, wie du schon ja gesagt hast, gesagt, hey, soll eben der Piastri gegen Leclerc covern, bin ich voll dabei, unterstütze ihn, aber eben nur, wenn eben dann kein Undercut entsteht. Und das war ja implizit dann.
Da hat
dann
er gewissermaßen schon seine bessere Position aufgegeben, ne, zugunsten des Teamkollegen. Also,
ja. Und im Prinzip hieß es ja dann auch, also falls ich hinter ihm rauskomme, dann gilt es sozusagen nicht. Das hat man ihm ja damit dann auch bestätigt und das ist ja auch okay. Und als er dann eben, wie gesagt, an ihm vorbei war und die sie nochmal geswappt haben dann am Schluss, dann ist er ihm ja auch davon gefahren. Also man hat eigentlich gesehen, Lando war das ganze Wochenende schneller und ich fand auch schön, dass er sehr hart gegen Verstappen geraced ist. Hatte halt einfach von der Pace her keinen Stich, aber er hat da heute nicht zurückgesteckt. Also Verstappen in der
auch
ersten
am Start,
Kurve,
ne?
Genau, also ist zwar rausgedrängt worden, aber dann direkt in der ersten Kurve ultra hart gegen Verstappen gefahren, sodass der weit fahren musste. Was der auch nicht freiwillig macht. Also da hat ihn der Lando sozusagen auch ans äußerste Limit im wahrsten Sinne des Wortes getrieben.
Mit dem Rausdrängen, da muss ich dich aber korrigieren, mein Lieber. Da ist einfach, die Straße hört da an dem Punkt auf und da kommt halt Gras. Ne? Also Verstappen ist weiter geradeaus gefahren, der hat ihn dann nicht abgedrängt.
Ja.
Aber
das weiß er ja trotzdem.
Ja, natürlich.
Also da muss er ja nicht, also ist schon klar, weiß ich auch.
Als dann dieses Gras angefangen hat, ist er sofort nach links gezogen, um gegen Piastri zu verteidigen. Ja. Natürlich weiß er das.
Hätte er natürlich auch vorher machen können. Ne? Also ich meine, das hat er schon gewusst, aber ist halt Verstappen. Ja, gut.
Clever. Toto Wolff hat auch eine Meinung zu diesem ganzen Vorfall. Magst du uns das Zitat mal kredenzen, was er gesagt hat?
Ja, der hat sich zu diesem Swap dann geäußert und dann hat er gesagt, naja, das ist halt jetzt ein Präzedenzfall, den man damit gesetzt hat und den kann man halt nicht ohne weiteres rückgängig machen. Was passiert denn, wenn jetzt das Team nochmal einen Fehler macht und das ist jetzt zum Beispiel kein Boxenstopp? Switcht man dann nochmal oder nicht? Denn dann muss es ja trotzdem irgendwie Gleichberechtigung geben. Wenn das Team einen Fehler macht, das dazu führt oder der dazu führt, dass eben ein Fahrer Punkte verliert, dann ist das eigentlich auch nicht fair, meint er. Ja, schauen wir mal.
Egal, wie man es macht, ne? Wie man es dreht und wendet, das Team ist da einfach in einer blöden Situation. Aber Toto Wolff ist eigentlich Meister genau solcher Regeln. Er hat ja da auch mit Nico Rosberg und Lewis Hamilton damals, die hatten ja wirklich, ich glaube, so eine halbe Bibel an Regeln dann aufgestellt, wie der interne Umgang denn miteinander eben zu sein hat und wer sich wann in welcher Rennsituation denn wie verhalten muss und wie das Team dazwischen greift und so weiter. Also ich glaube, Toto Wolff ist da durchaus erfahren mit sowas und ich glaube, die McLaren-Teamführung hat es da schon gut im Griff alles und bisher sind die Wogen ja auch wirklich einigermaßen glatt. Die Piloten gehen sie eher die Gurgel. Der Teamfrieden ist zumindest nach außen hin weiterhin vorhanden. Ich denke, das machen sie wirklich wirklich in Ordnung. Und am Ende dieser ganzen Saga steht ja noch bei uns im Skript eine Frage, die finde ich sehr interessant. Und zwar die Frage, ob denn die McLarens hätten früher stoppen können, um Verstappen vielleicht doch noch ein bisschen anzugreifen und zu gefährden. Und da würde ich gerne was dazu sagen, denn die britischen Kollegen bei Sky, die hatten an diesem Wochenende Jacques Villeneuve zu Gast und Juan Pablo Montoya tatsächlich. Und der hat sich nach dem Qualifying auch sehr spannend geäußert, was die Reifen betrifft. Da ging es zwar eher um George Russell, der wollte ja im Q3 im letzten Stint nochmal die Mediums aufgezogen haben. Das Team hat ihm aber Softreifen gegeben. Und Montoya hat dann erklärt, warum das oft cleverer ist, auf der härteren Mischung zu fahren und warum man da ein bisschen schneller ist. Gerade in Monza ist es nämlich so, dass die Reifen enorm belastet werden beim Beschleunigen und Bremsen. Ja, wird dann mehrfach aus sehr, sehr hohen Geschwindigkeiten auf sehr geringe runtergebremst von den Schikanen und so. Und da ist der weiche Reifen wohl so, dass er halt auch, ja, nicht nur die Mischung ist weich, auch der Reifen an sich hat nicht so so eine strukturelle Integrität. Er gibt auch ein bisschen mehr nach. Ja, man vermisst da so ein bisschen Stabilität und dadurch schwimmt das Auto ein bisschen. Man verliert Selbstvertrauen und hat dann nicht so den präzisen Bremspunkt, den Einlenkpunkt verpasst man da vielleicht. Auch wenn der weiche Reifen theoretisch natürlich schneller ist, trotzdem wollte eben dann George Russell den härteren Reifen haben, den Medium, aus genau dem Grund, ja, weil der ihm wahrscheinlich ein besseres Gefühl beim Bremsen und Einlenken vermittelt hat. Ich denke, das war sicher auch ein Grund, warum die McLarens heute beide mit dem weichen Reifen auch keinen Stich gegen Verstappen gemacht haben. Das war ja am Ende die Situation, Verstappen war auf hart unterwegs, die beiden McLarens hatten dann eben weiche Reifen und trotzdem war der Verstappen schneller, ja. Ganz, ganz spannende Geschichte und das hat man jetzt vielleicht als Laie gar nicht so auf dem Schirm.
Ja.
Fand ich sehr cool.
Ja, fand ich auch super interessant. Russell hat sich da in Q3 im Training ja schon in der Qualifikation ja sogar ziemlich geärgert, ne, dass er da nicht den Medium, sondern den Soften bekommen hat. Genau, also hast du perfekt erklärt. Und damit würde ich sagen, springen wir doch mal zu Ferrari. Wenn wir schon in Monza sind, sollten wir vielleicht auch mal über die reden. Ja. Man muss leider sagen, so gut es aussah in allen freien Trainings, teilweise
das
auch.
Das Auto
noch,
sah gut aus,
ja. Ja, es sah natürlich optisch auch sehr gut aus, aber von den Zeiten hat man ja auch Hoffnung schöpfen können. Dann in der Qualifikation Q3 war dann klar, dass es dann irgendwie nicht für ganz vorne reichen würde, aber trotzdem im Rahmen dessen, was Sache war, finde ich, haben sie das Ergebnis maximiert. Leclerc fehlerfrei gefahren, ist giftig gefahren, vor allem am Anfang gegen Piastri, hatte dann aber halt gegen ihn auch wirklich keine Chance. Da war der McLaren, wie gesagt, einfach schneller. Hamilton war eigentlich, was die Pace angeht, mit Leclerc wirklich auf einem Level, was auch super ist. Er hatte halt das große Problem, dass er halt in Sandford seinen dummen Fehler gemacht hatte, dass er da auf dem Weg in die Startaufstellung bei doppelt geschwenkten Flaggen zu schnell war. Das darf ihm nicht passieren, also gerade nicht mit seiner Erfahrung und eben diese 5 Plätze Gridstrafe bekommen hat, denn eigentlich hat er sich ja auf Platz 5 qualifiziert und wäre dann eben direkt neben Leclerc gestartet eigentlich. So ist er aber halt von Platz 10 gestartet, hat sich dann auf Platz 6 vorgewühlt, ist also nur 2 Plätze hinter Leclerc ins Ziel gekommen, war am Ende hinter dem 5-platzierten Russell ungefähr 4,5 Sekunden, war eigentlich auch dann zu sehen, dass er den wahrscheinlich von der Pace auch womöglich im Griff gehabt hätte. Also 4 und 5 wäre für Ferrari wahrscheinlich realistisch gewesen. Weiter nach vorne, glaube ich, wäre es nicht gegangen. Plätze 1 und bis 3 waren dann eben reserviert für Verstappen plus die 2 McLarens. Aber Dave, es gibt durchaus, und das ist ja jetzt schon durchgeklungen, Positives für Ferrari aus diesem Wochenende mitzunehmen, denn eigentlich liegt es ja dann doch meistens oder ja, zu großen Teilen im Auto, wenn die beiden Fahrer da eigentlich sich nichts zu Schulden kommen haben lassen.
Ja, ob das jetzt positiv ist, weiß ich nicht, ne? Also, Ferrari liegt ja nach wie vor, glaube ich, auf Rang 2 bei den Konstrukteuren, aber so ganz eindeutig, das zweitbeste Auto waren sie nicht. Eigentlich eher irgendwo zwischen Platz 3 und 4 auf jeden Fall in Monza. Und das gerade beim Heimrennen, wo sie mit Sicherheit noch ein bisschen das extra aufs Auto gepackt haben. Das ist schon eigentlich eine Ohrfeige, ja, was die Leistungsfähigkeit angeht. McLaren, sage ich, Red Bull war ziemlich sicher das beste Auto an diesem Wochenende, zumindest in den Händen von Max Verstappen. Die McLarens waren dahinter. Und dann halt, naja, die Ferraris und George Russell haben da so mehr oder weniger auf einem Niveau gegeneinander gekämpft. Da war nicht viel dazwischen. Aber das kann halt nicht der Anspruch sein, ne? Ich denke, insgesamt, was das Ergebnis angeht, ja, war es halt mal wieder bestenfalls irgendwie okay für die Ferrari. Du hast schon gesagt, Leclerc, Kampfgeist absolut da. Hamilton hat es auch wirklich super gemacht heute, muss man sagen. War ein starkes Rennen von ihm. Endlich mal ein fehlerfreies Rennen, ja, und dann zeigt sich schon, dass die beiden da mehr oder weniger auf einem Niveau mittlerweile operieren. Also ich denke, Hamilton ist soweit, ja, angekommen, zumindest grundsätzlich. Ja, wenn er dann alles zusammenbringt, dann ist er auf einem Niveau mit Leclerc oder zumindest nur ein Hauch dahinter. Ist aber ein schwacher Trost da, wenn es das Auto einfach nicht hergibt, dass sie da irgendwie weiter vorne landen. Also nicht mal im Podium. In Monza, das ist schon hart für die Ferraristi, denke ich. Es hat mir auch wirklich leid getan, ja. Die Fans waren ja wirklich total leidenschaftlich. Die waren auch nach dem Rennen immer noch optimistisch. Mhm. Die so, hat halt nicht geklappt heute, aber die klassischen Sprüche wieder, ja, dafür nächstes Jahr dann und so. Also die Tifosi sind immer noch optimistisch, aber es muss halt definitiv was passieren. Es muss ein großer Schritt kommen. Es wird ein großer Schritt kommen, aber in welche Richtung, das ist halt genauso ungewiss. Nächstes Jahr mit den komplett neuen Regeln kann alles nach vorne, aber auch nach hinten losgehen. Ich bin sehr gespannt und hoffe auf jeden Fall das Beste.
Ja, aber eins muss man sagen, also die Fans, die sind auf jeden Fall weiter hinter dem Team und hinter den Fahrern vor allem. Also was man da gesehen hat, Leclerc ist ja sowieso, wird von allen geliebt, er spricht ja auch perfekt Italienisch. Auch Lewis Hamilton wurde vergöttert im Prinzip. Also da ist alles eigentlich intakt. Die Leute haben auch sind auch interviewt worden übers Wochenende hinweg und die meisten haben gesagt, hey, gebt ihm die Zeit, er kommt jetzt rein und das wird schon alles. Er ist siebenfacher Weltmeister, der kriegt es schon hin. Also da ist tatsächlich die Stimmungslage deutlich optimistischer als bei dem ein oder anderen Experten, News Outlet, genau. Wir sehen es ehrlich gesagt auch ähnlich. Wie gesagt, optimistisch. Beide Fahrer sind in guter Form. Vor allem Hamilton, wenn er es jetzt konservieren kann. Bei Leclerc haben wir es ja schon die ganze Saison gesehen, dass er, dass es schon mal an ihm nicht liegen mag. Dann sieht es eigentlich wirklich gut aus, wenn Ferrari dann streckenspezifisch vielleicht dann doch mal ein bisschen besser dasteht. Mhm. Stichwort, vielleicht jetzt kommt ja als nächstes dann Baku. Da haben sie letztes Jahr Platz 1 mit Leclerc und Platz 3 in der Qualifikation rausgefahren. Sainz ist ja auch im Sieg mitgefahren, hat sich dann mit Perez duelliert, sind dann beide abgeflogen.
Kurz vor Ende.
Das war richtig bitter und auch, das sah auch richtig böse aus, hätte böse ausgehen können. Im Endeffekt ist dann Leclerc im Rennen Zweiter geworden.
Hinter Oscar Piastri. Das war dieser umstrittene Sieg damals mit diesem DRS-Trick am Heckflügel von McLaren.
Genau. Damit ist zu Ferrari jetzt eigentlich alles gesagt. Lassen wir uns überraschen, wie es in Baku ausschaut. Ist auch ein schönes Rennen mit viel Charme in der Altstadt von Baku gelegen, an dieser Burg vorbei, fände ich immer sehr, sehr schön. Aber dann sprechen wir doch mal über ein paar kleinere Geschichten, die es sich zu diskutieren lohnt. Und vor allem den eingangs erwähnten Unfall zwischen Sainz und Bearman. Die sind aneinander geraten und Sainz ist gefühlt jetzt in jedem Rennen in irgendeinen Vorfall verwickelt. Ob er irgendwie dafür was schon, kann oder nicht, mag man von Situation zu Situation anders sehen. Es war irgendwann um Runde 40, ich glaube, es war sogar Runde 40, da sind die zusammengerumpelt. Es gab kurz Gelb, dann wieder Grün, weil beide weitergefahren sind, haben sich beide Schaden abgeholt, sich da natürlich dann auch ihre Position kaputt gemacht, vor allem Hashtag Punkte, diese durchaus beide hätten einfahren können. Und was war passiert? Sainz wollte außen vorbeigehen.
Bearman war auf der zweiten Schikane. Ne?
Zweiten Schikane, genau. Mhm. Bearman war innen. Und das war für mich ein Racing-Incident, muss ich sagen, denn Bearman ist schon irgendwo in Schlagdistanz noch, fährt relativ weit innen. Sainz hat eigentlich das Potenzial, außen zu bleiben, dann würde nichts passieren. Bearman hat genauso das Potenzial, ein bisschen stärker auf die Bremse zu gehen, dann würde nichts passieren. Ich weiß nicht, ob dann die Reifen blockiert hätten, ich habe keine Ahnung, aber es sah für mich eher nach einem Racing Incident aus. Und ich muss sagen, ich war genauso verwundert wie Sainz letztes Wochenende, dass Berman die Strafe bekommen hatte. Ich hatte tatsächlich, wenn mit einer Strafe, das hatte ich mir direkt bei dem Incident aufgeschrieben, wenn, dann bekommt sie Sainz. Ansonsten, ich bin weiter der Meinung, es ist eigentlich ein Racing Incident.
Ja, es war eine ganz merkwürdige Kiste. Cabo hat es ja auch vorhin mal angedeutet, er war auch verwundert. Ja, ich glaube, dass diese Strafe versteht niemand. Olli Behrmann hat sich verteidigt im Prinzip, ja, war innen. Und Carlos Sainz war ja keinesfalls schon irgendwie ewig an ihm vorbei, ja, beim Anbremspunkt. Also es war völlig legitim, dass Olli Behrmann da nicht klein beigibt. Außerdem muss er ja auch irgendwie um die Kurve kommen. Also er hat relativ normal abseits der Ideallinie halt angebremst, aber er hatte das Auto unter Kontrolle. Das ist für die Bewertung eines Manövers ja immer ein wichtiger Aspekt für die Rennkommissare, ja. Carlos Sainz hingegen, der ist halt außen angefahren, die Kurve ganz normal, und dann wollte er durchfahren, als wäre er da alleine unterwegs, und er hat wahrscheinlich damit gerechnet, dass Olli Behrmann natürlich längst aufgegeben hat. Hätte er mal kurz über seine Schulter gucken sollen, der Kollege war da noch so halb neben ihm, also ja, wahrscheinlich einfach wirklich, wie du sagst, Racing Incident, Missverständnis zwischen den beiden, dass Olli Behrmann dann eine Strafe kriegt. Ich kann es mir beim besten Willen nicht erschließen, wofür. Vielleicht kriegen wir es bis zu den Fahrernoten ja mal raus. Vielleicht gibt es da ein Statement der Rennkommissare. Aber
das wird es definitiv geben, ja. Können wir raussuchen.
Du hast ja schon gesagt, ne, wenn, dann Carlos Sainz dafür, dass er da einfach durch die Kurve fährt, als wäre er da alleine. Wahrscheinlich war es auch wirklich so eine Revanche-Strafe. Letzte Woche eben in Sandford hat Carlos Sainz ja eine unverständliche Strafe kassiert, und jetzt, naja, der andere Pilot, der gegen Carlos Sainz fährt, diesmal blöd. Richtig blöd.
Gehen wir noch kurz ein paar andere durch. Andrea Kimi Antonelli ist natürlich in Erwähnung wert, der Lokalmatador. Der ist, glaube ich, auch der, ja, ist der jüngste Rookie im Feld, sage nichts Falsches, ist Neunter geworden am Ende. Tatsächlich eine solide Vorstellung von ihm. Er im Training mal wieder abgeflogen, hat sich dadurch natürlich dann auch wertvolle Zeit für die Setup-Arbeit und für die Longruns vor allem kaputt gemacht, die er dann teilweise dann am Samstag in der dritten Trainingssession dann irgendwie versuchen musste, wieder reinzuholen. Ist natürlich suboptimal, dementsprechend aber gute Recovery. War ja in der Quali auch manchmal auf Messerschneide, ob er es dann in die nächste Session schafft. Hat aber alles gut hingekriegt. Finde ich in Ordnung. Also da wird auch.
Findest du?
Ich finde es okay, es war nicht großartig, aber es wird auch viel auf ihn, ich will jetzt nicht sagen eingedroschen, aber mein Gott, der Typ ist erst 18. Ja,
19 mittlerweile, glaube ich.
Okay, aber hat auf jeden Fall erst sein Abi gemacht, ist unter extremem Druck, ist bei sich zu Hause, weiß, dass er letztes Jahr, als er da sein Debüt gefeiert hat in der Formel 1 im Training, rausgeflogen ist. Da, das schwingt alles irgendwo noch im Hinterkopf mit. Also da muss man sich auch erstmal von lösen, Selbstbewusstsein aufbauen. Und wir wissen, Max Verstappen zum Beispiel, der hat ja auch nicht alles perfekt gemacht. Und klar, vom Talent her, je nachdem, wie man sieht und welches Rennen man hernimmt, war bei Verstappen da sicherlich am Anfang auch mehr, was man da auch sehen konnte. Aber Antonelli hat ja auch sehr, sehr stark begonnen gleich in dieser Saison. Ich glaube, der hat momentan auch einfach mit dem Auto zu kämpfen. Und da ist er ja nicht der Einzige. Auch Russell ist ja nicht mehr ganz so stark unterwegs und wie am Anfang der Saison. Und wir wissen ja, das liegt bestimmt nicht an ihm. Also der ist immer da, wenn es sozusagen nur was zu holen gibt. Aber das Auto macht dann halt öfters mal einen Strich durch die Rechnung. Und Mercedes, die bewegen sich mal einen Schritt nach vorne, mal zwei nach hinten, mal nach links, mal nach rechts. Ist so, wie es ist, ne?
Ja, aber Toto Wolff war auch nicht so amused, sage ich mal, tatsächlich. Er hat leise Kritik geübt an Antonelli, und das finde ich eine Erwähnung wert. Er hat gesagt, er muss generell konstanter werden. Ne? Und das ist auch so ein Thema, das zieht sich durch die ganze Saison schon. Und er meinte dann auch, also Toto Wolff meinte, er ist sich sicher, dass Kimi Antonelli dann beim nächsten Rennen in Baku sein Potenzial abrufen kann und zeigen kann. Hier zu Hause war der Druck wahrscheinlich, das hast du auch schon angedeutet, der Druck war da. Der Druck war natürlich groß vor dem Heimpublikum, und er hat diesem Druck nicht ganz standgehalten, hat man also zwischen den Zeilen dann gehört. Also finde ich schon ein bisschen alarmierend, ja, wenn Toto Wolff, der da wirklich sehr, sehr große Stücke auf Antonelli hält, plötzlich mit solchen Aussagen um die Ecke kommt. Aber gut, es ist halt, wie es ist. Ja. Man kann es nicht wegdiskutieren. Er liefert nicht so ab, wie man es von ihm erwartet. Das kann am Auto liegen, das kann am Druck liegen. Wir haben immer noch ein paar andere Rookies im Feld, und mindestens zwei von denen machen das konstant deutlich besser, namentlich Isaac Hadjar, zu dem wir dann gleich noch kommen. So wie Gabriel Bortoleto, der hat es auch wieder mal super gemacht in Monza, und die zwei stehlen dem hochgehandelten Antonelli auf jeden Fall ziemlich die Show bisher in dieser Saison.
Ja, also das muss ich auch sagen. Also ich habe jetzt Antonelli ein bisschen in Schutz genommen, da stehe ich auch dazu, aber man muss ganz klar auch unterstreichen, Bortolito und Hatscher machen es besser. Das sind für mich so auch die Star-Rookies eigentlich in der Saison. Ich mache mal eine Klammer auch, wo ich Lawson und Behrmann reinhau, weil die haben ein bisschen mehr Erfahrung, sind für mich keine reinrassigen Rookies mehr, aber Bortolito und Hatscher dementsprechend umso größere Überraschungen. Bortolito auch wieder in die Punkte gefahren. In der Quali auch klar für Hülkenberg. Der konnte sich heute ja auch überhaupt nicht beweisen an dem Rennsonntag, weil er einfach auch in der Anführungsrunde dann schon danach in die Box musste, das Auto abstellen musste. Aber wahrscheinlich wäre wieder hinter Bortolito ins Ziel gekommen. Dafür war der Abstand dann doch relativ groß. Weiß zwar nicht sicher, aber Bortolito auf jeden Fall wieder top. Hatscher, eigentlich die Überraschung des Rennens, dass er da überhaupt noch in die Punkte fährt. Der ist aus der Box gestartet. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Also super Recovery von ihm. Alex
Albon stark.
Alex Albon stark, genau, Platz 7. Also der macht das, was Sainz nicht macht und liefert einfach ab. Zuverlässig, stark, unspektakulär, sympathischer Typ auf jeden Fall. Und auch schön zu sehen, dass Williams einfach konstant Punkte sammelt. Wenn jetzt Sainz auch mal mitmachen würde, dann würden die wahrscheinlich nach hinten gar nicht mehr so viel Sorgen haben müssen. Dann reden wir noch ganz kurz über Tsunoda. Der hat selber im Interview nach dem Rennen gesagt, der erste Stint war eigentlich ganz gut, da war er zufrieden, dann hat er den Kontakt mit Lawson gehabt. Die sind ja da so ein bisschen zusammengerumpelt und dann ging nicht mehr so viel. Da hat er dann Schaden mitgenommen, war nach dem Rennen auch extrem frustriert. Es ging ja dann auch immer weiter nach hinten. Sie haben ihn auch sehr komisch in die Box geholt, relativ früh in Runde 19 von Medium auf Softs und dann halt hinten raus dann nochmal den Stop. Also da, wie das hätte funktionieren sollen, erschließt sich mir auch nicht so ganz, was da dann irgendwie der Gedanke war. Also war nur klar, dass er sozusagen zum Zeitpunkt des ersten Stops hinter Alonso war, Boden verloren hat, war eine Zeit lang im DRS von Alonso, ist da rausgefallen, dann haben sie sich wahrscheinlich dazu entschieden, hey komm, jetzt probieren wir mal was und schauen mal, dass wir vielleicht mit Softs
dann ja klappen.
Irgendwas Tolles auf die Reihe kriegen, hat nicht funktioniert. Nein.
Nein.
Wir machen mal lieber einen Strich unter die Episode, Dave. Wir haben ja noch unsere große Fahrernoten-Folge als nächstes, die kommt dann morgen.
Das wird übrigens Episode Nummer 300. Das wird ziemlich krass.
Stark, stark.
Hey, das ist nichts.
Puh. Ja, und der Stelle dann nochmal danke an euch. Helft uns gerne mit einem Abo. Wir sind jetzt tatsächlich auf dem Weg auf die 3000 Abos. Ist natürlich noch ein bisschen hin, aber hey, wenn ihr uns helfen wollt, je schneller wir das schaffen, desto mehr Momentum nimmt der Algorithmus auf und desto mehr können wir noch reinstecken hier. Wir nehmen eigentlich jede freie Sekunde, die wir haben, um den Channel noch besser für euch zu gestalten. Und je mehr wir da reinstecken können, desto besser ist es natürlich. Vielen Dank soweit auf jeden Fall. Freut euch auf die Fahrernoten und da geht's in die nächste Runde.
So ist es. Mehr Formel 1 ist mehr gut, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ahoi!